was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute werden wir uns mal mit einem Thema auseinandersetzen, was ich bisher im Podcast bewusst ausgeklammert habe. Und zwar wird es um Agentenaustausch gehen. Oder beziehungsweise besser gesagt um Agentenüberläufer. Jetzt werdet ihr euch fragen, sind wir jetzt im Spionagefilm gelandet? Nee, nicht so ganz. Sondern es ist einfach so, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, dieses Thema im Podcast erst ein bisschen später anzuschneiden, weil ich mir so denke, das ist so ein bisschen klischeehaft, ne? So Agentenaustausch an der Warschauer Brücke und tralala und so. Da gibt es ja so diese, man hat vielleicht so diese alten Filme im Kopf, wo es dann darum geht, dass man praktisch auf der einen Seite ein Auto stehen hat mit 3-4 Leuten, auf der Gegenseite ein Auto stehen hat mit 3-4 Leuten, die so in schwarzen Trenchcoats mit Hut gekleidet sind und so. Darum soll es gar nicht gehen. Ich habe diesen Fall genommen als Grundlagenfall für zwei darauf aufbauende Sachen. Weil es gibt einen relativ spektakulären Agentenübergang von der DDR in die BRD im Jahre 1979, der, sage ich mal, so ein bisschen Grundlagenwissen ist, damit ihr die zwei weiteren Fälle, die ich jetzt in den nächsten 4 Wochen vorstellen werde, euch ein bisschen besser versteht. Also es ist praktisch schon ein Fall, ist aber mehr ein Fall, der so ein bisschen in die Wirtschaft, Spionageabwehr geht. Wir haben zwar jemanden, der am Ende gestorben ist, aber nicht, weil er jetzt einen unerwarteten Nachschuss oder sowas hatte. Aber dieser Übergang, dieser Agentenübergang hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel viele andere beschuldigt worden sind im Nachgang dazu. Und zwar rede ich von Werner Stiller. Werner Stiller wird euch vielleicht nicht so wahnsinnig viel sagen, weil er als Agent, sage ich mal, nicht so wahnsinnig bekannt geworden ist. Es ist aber einer der bis heute spektakulärsten Spionagefälle im Kalten Krieg. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Wie gesagt, Werner Stiller ist geboren worden am 24. August 1947 in Wesmar ist ein Ortsteil von Zschopau und das ist in Sachsen-Anhalt. Also, dass ihr mal so ein bisschen die Verordnung da habt. Und 1947, das heißt, wir sind noch nicht ganz in der DDR. Die Gründung der DDR ist erst 1949. Das heißt, wir sind praktisch im besetzten Gebiet zu der Zeit. Ist aber natürlich, sag ich mal, auf Gebiet der späteren DDR. Er wird am 20. Dezember 2016 in Budapest sterben. Und ist, wie gesagt, einer der Menschen, die, sage ich mal, einen sehr, sehr spektakulären Übergang zwischen BRD und DDR, also nee, andersrum, zwischen DDR und BRD geschaffen hat. Dazu aber jetzt im Laufe seines Lebens, also er ist 47 geboren, hat ab 1966 Physik an der Universität in Leipzig studiert und hat das Studium auch mit einem Diplom abgeschlossen. Er war, sage ich mal, eigentlich, man könnte sagen, ein relativ gut eingerichteter DDR-Bürger, weil ab 1970 hat er bereits als inoffizieller Mitarbeiter für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet, mit dem Deckmann Stahlmann. Also sie haben ja, diese Inoffiziellen hatten ja immer einen Decknamen. Und ab 1972, also gute 2 Jahre später, hat er dann eine hauptamtliche Tätigkeit aufgenommen. Also er hat praktisch offiziell für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet, und zwar in der Hauptverwaltung Aufklärung, das ist die HVA gewesen im Kürzel des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich werde euch jetzt nicht das ganze System des Ministerium für Staatssicherheit hier aufklamüsern. Es ist einfach so, es gab verschiedene Sektoren und innerhalb der Sektoren nochmal Einheiten. Und er hat gearbeitet im Sektor Wirtschaft und Technik, klar, als Mensch, der Physik studiert hat. Der Sektor wurde abgekürzt SWT und in der Abteilung 8 hat er da gearbeitet, im Referat 1. Und war zuständig für den Spionagebereich Nukleartechnik. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Nukleartechnik zwischen der DDR und der BRD ist immer ein bisschen ein Sprengthema gewesen. Hat damit zu tun, dass wir uns ja im Kalten Krieg befinden und natürlich eine Nukleartechnikentwicklung für beide Seiten sehr interessant ist. Wie weit ist der andere? Wie kommt der voran und so? Also wie gesagt, schon eine relativ hohe Position. Und das hat ihm aber nicht ganz gereicht. Und eigentlich wollte er gerne ein Stück weiterkommen in seiner beruflichen Laufbahn, in dem Sektor. Und das hat aber nicht so ganz geklappt. Und zwar ist sein Kollege Hans Peter, mit dem er sich ein Dienstzimmer damals geteilt hatte, zum Referatsleiter ernannt worden oder befördert worden. Und der Stiller hat sich daraufhin sehr zurückgesetzt gefühlt, weil er eben auf den Posten auch spekuliert hatte. Dieses Machtgerangel innerhalb des MFS habt ihr vielleicht schon mal irgendwie so am Rande mal gehört. Also selbst innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit gab es immer Machtgerangel und jeder wollte der Beste sein und jeder wollte am schnellsten befördert werden, die Karriereleiter hochfallen. Und das ist nie so ganz geglückt, sage ich mal. Er hat dann erste Kontakte zum Bundesnachrichtendienst geknüpft. Allerdings ist Stiller ein Mensch gewesen, scheinbar, der so ein bisschen nachlässig war, weil er hat diese Kontakte irgendwie wieder verspielt. Und hat dann aber durch einen in Westdeutschland lebenden Bruder erfahren, dass es eine nette Dame gibt mit dem Namen Uschi Michonowski, die sich zur Freundin gemacht hat, damit die ihm so ein bisschen die Kontakte zum BND wiederherstellt. Und 1978 hatte dann auf einem Besuch bei seinem Bruder diese Kontakte vertiefen können, hat wieder Verbindung zum Bundesnachrichtendienst aufnehmen können. Der Bundesnachrichtendienst allerdings war so ein bisschen irritiert, weil man muss dazu sagen, der Stiller war ja nun wirklich in der HVA, also im, ich sag's euch nochmal, dass ihr dieses verinnerlicht, in der Hauptverwaltung Aufklärung, schon ein relativ hohes Tier. Und da Bundesnachrichtendienst hat sie erst in eine Falle gewittert. Die haben erst gedacht, die werfen uns ja in zum Fraß vor, damit die uns ausspionieren können. Ist, sage ich mal, keine aus Luft gegriffene Vermutung. Das war aber nicht so. Der Stiller hat wirklich auf eigene Kappe gehandelt. Und hat dann praktisch ab 1978 bis zu seiner Flucht immer geheime Informationen an den Bundesnachrichtendienst geliefert, um dort praktisch seine Position wirklich klar zu machen. Die wirkliche Flucht erfolgte dann am 19. Januar 1979. Da hat der Stiller Unterlagen aus der Hauptverwaltung Aufklärung über den Dienstübergang des Bahnhofs Berlin-Friedrichstraße nach West-Berlin geschmuggelt. Der hat praktisch die Unterlagen unter den Arm geklemmt und ist über diesen Dienstübergang gegangen. Die Uschi, die schon seine Freundin zu dem Zeitpunkt war, die Stiller dann später in seiner Biografie, der hat 1986 eine Biografie geschrieben oder ein Memoiren geschrieben, die heißen Im Zentrum der Spionage. Da wird Uschi dann so Helga, warum, wieso, weshalb, weiß keiner, aber wird dann jedenfalls als Helga bezeichnet. Die hat sich auch einen Weg gesucht und zwar ist sie mit Hilfe der Bundesdeutschen Botschaft in Warschau in die Westzone gekommen praktisch. Jetzt hat der Stiller, ich habe euch ja gesagt, das war ein angepasster DDR-Bürger, allerdings auch Frau und Kinder gehabt in der DDR. Seine Frau, seine Ehefrau, seine Tochter und sein Sohn, die hat er mal ebenso in der DDR zurückgelassen. Netter Mensch, ne? Also, ja, wir lassen die mal zurück. Denn das Problem war in der DDR, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, irgendwo, wenn jemand einen Ausreiseantrag gestellt hat oder jemand ist über die grüne Grenze geflohen, später dann in den Endzügen der DDR. Oder jemand, ja, hat viel Westkontakt gehabt, also dann bist du relativ schnell in den Fokus des Ministeriums für Staatssicherheit gekommen. Und bist praktisch von der Stasi verfolgt worden. Und genau das ist den Familienangehörigen, also der Ehefrau, der Tochter und dem Sohn auch passiert. Die haben eben vermutet, dass die Familie Stiller praktisch Mitwisser waren zu dieser Flucht und die wussten davon aber gar nicht. Die haben da, also die Tochter Editha hat dann später ein Buch geschrieben mit einer Co-Autorin zusammen, da komme ich dann später nochmal drauf. Und die wussten davon nichts. Also die haben das ohne mitgekriegt, dass der da anderweitig schon liiert war und so. Das war ein bisschen, ja, eine schwierige Geschichte. Bevor ich jetzt euch erzähle, wie es weitergeht, nachdem er geflohen ist, möchte ich erstmal was über den nachrichtendienstlichen Wert des Überläufers erzählen. Das ist eben so, wenn jemand aus einem fremden System kommt, kann er natürlich viel mehr Einblicke in das System geben als jemand, der praktisch außerhalb des Systems steht. Und der Stiller, wie gesagt, war in der Haupt der Hauptverwaltung Aufklärung wirklich kein kleiner Mitarbeiter, sondern er war schon relativ hoch im Rang, sage ich mal. Also der Stiller ist dann nach seinem Überlauf 1979 und auch in der Folgezeit intensiv bis etwa 1980 vom Bundesnachrichtendienst befragt worden. Dabei hat er dazu beigetragen, dass man den Mann ohne Gesicht identifizieren konnte. Der Mann ohne Gesicht war HVA-Chef Markus Wolf. Und ein Foto von Markus Wolf, das heimlich auf einer Dienstreise nach Skandinavien angefertigt worden ist, gelangte dann im März 1979 auf die Titelseite vom Spiegel. Und damit war praktisch der Mann ohne Gesicht enttarnt, zumindest in Westdeutschland. Und ja, der Stiller, ich habe euch ja gesagt, der hat ja eine Beförderung nicht bekommen. Er hat eben immer den Aufstieg zum Parteisekretär fokussiert, also seine Abteilung. Und das hat eben nie geklappt. Aber er hat als Oberleutnant, sage ich mal, schon relativ tief im System gesteckt und konnte so weitestgehend und sehr viele Informationen beschaffen. Also nicht bloß über seinen Sektor, sondern auch über zum Beispiel Strukturen innerhalb des MFS, was natürlich für den Bundesnachrichtendienst wirklich ein ganz großer Vorteil war, weil so konnte man wirklich mal in das Innenleben des MFS reingucken. Weil das konnten die vorher nicht. Da hatten die vorher keinen richtigen Zugang. Zudem hat der Stiller, dadurch, dass er relativ hoch im System stand, auch Einschätzung zu Beziehungen zwischen dem Ministerium für Staatssicherheit und anderen Geheimdiensten des Ostblocks liefern können. Was natürlich auch wichtig ist. Ne? Wir reden ja hier nicht bloß vom BND und dem MFS, sondern wir reden ja auch zum Beispiel von anderen Geheimdiensten, zum Beispiel im russischen Geheimdienst oder sowas. Also die Geheimdienste untereinander, sage ich mal, im damaligen Ostblock und natürlich auch die Geheimdienste, die jetzt innerhalb des Zirkels um damaligen Bundesnachrichtendienst waren natürlich daran interessiert, wie sind die denn untereinander vernetzt, wie kommunizieren die, wie ist der Nachrichtenaustausch und sowas. Also vom Nachrichtenwert her ist der wirklich sehr, sehr hoch einzustufen. Natürlich hat der Bundesnachrichtendienst dadurch einen unschlagbaren Vorteil gehabt, weil er konnte nur die Hauptverwaltung Aufklärung richtig schön verunsichern. Er hat praktisch durch die Information von Stiller die Möglichkeit gehabt, die Arbeitsfähigkeit von der Hauptverwaltung Aufklärung richtig schön einzuschränken. Und haben natürlich dann auch weitere Maulwürfe gesucht. Ne? Also praktisch Leute, die praktisch vom Bundesnachrichtendienst an den MFS liefern und solche Geschichten. Weil es ist ja immer eine gegenseitige Sache. Also man darf sich das nicht so als einseitigen Nachrichtenaustausch vorstellen, sondern es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ja, dadurch, sage ich mal, kam es dann doch dazu, dass man auch zum Beispiel im eigenen Bereich mehr Kontrollen durchführen konnte und auch, sage ich mal, Vermutungen, sage ich mal, ein bisschen aufdecken konnte. Weil eben der Stiller wirklich viele, viele Informationen ringsherum sammeln konnte. Und dadurch wurden auch zahlreiche Ostagenten nach dem Übergang von Stiller eben in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, in Österreich und in den USA enttarnt und verhaftet. Und es konnten sich zwar etwa 40 tatsächliche und mutmaßliche Agenten der Flucht, also durch Flucht entziehen, also die haben praktisch sich in die DDR geflohen, aber ist so verschwindend gering, das fällt irgendwann unter den Tisch, weil wie gesagt, der wirkliche Nachrichtenwert ist wirklich sehr hoch gewesen. Natürlich hast du auch Leute dabei, die dann zu Unrecht der Spionage beschuldigt worden sind. Das ist aber so. Das ist eben so eine Sache, die passiert, weil man eben im Eifer des Gefechts einfach sich, ja, Leute, sage ich mal, greift, die eventuell da gar nicht mit beteiligt waren. Jetzt habe ich euch ein bisschen was zum Nachrichtenwert erzählt. Dann werde ich euch jetzt was erzählen, wie es nach der Flucht weiterging. Also ich habe gesagt, 1979, 80 rum ist er befragt worden vom BND. Ab 1981 begann für Stiller, ausgestattet mit einer neuen Identität, ein neues Leben. Und zwar hat man ihn ausgestattet mit dem Namen Klaus-Peter Fischer und er wäre geboren in Budapest. Mit Unterstützung des US-Geheimdienstes CIA hat er dann ein Wirtschaftsstudium in St. Louis absolviert und war von 1983 bis 1990 Investmentbanker bei Goldman Sachs in New York und London. Bis zum Ende der DDR versuchte eine mit großen Mitteln ausgestattete Fahndergruppe des MFS ihm im Westen ausfindig zu machen, das war klar. Ziel war es, ihn in die DDR zu entführen und dort zum Tode zu verurteilen oder ihn gleich im westlichen Ausland zu töten. Das war im Übrigen eine gängige Praxis. Im Übrigen, das ist im Übrigen ähnlich heute noch so. Vielleicht habt ihr mal so ein paar Fälle davon gehört. Ich glaube, der bekannteste aktuelle Fall ist, glaube ich, der um Alexei Nawalny, den man auch mit einem uranbasierten Stoff irgendwie ja versucht hat umzubringen, der dann in der Charité behandelt worden ist, der jetzt aktuell ja wieder in Russland im Gefängnis sitzt, weil er ja angeblich sich nicht gemeldet hat, wo er ist, während er in der Charité behandelt worden ist. Das stand zwar in allen Zeitungen, aber naja, das ist sowieso alles ein bisschen, wie gesagt, diese Agententötungen, das sind nichts Ungewöhnliches. Und der russische Geheimdienst steht da im ganz großen Verdacht. Ja, das sind alles Mutmaßungen. Ich weiß aber so in etwa, wie das dem Stiller passiert das eben heute auch noch. Ne? Also Überläufer sind eben immer potenzielle Menschen, die praktisch ihr Leben aufs Spiel setzen. Es ist dann so gewesen, dass Anfang der 1990er Jahre ein Reporterteam vom Spiegel den Stiller ausfindig gemacht hat. Er hat zu dem Zeitpunkt als Börsenmakler für das US-Unternehmen Lehman Brothers an der Börse in Frankfurt am Main gearbeitet. Lehman Brothers wird euch vielleicht was sagen. Das war eine der US-Unternehmen, die praktisch großer Teil des Bankencrashs 2008/2009/10 waren. Die sind in Konkurs gegangen und haben dadurch einen Erdrutsch praktisch ausgelöst und haben eine Finanzkrise ausgelöst. Das ist jetzt aber mehr an der Wirtschaft angesiedelt. Deswegen habe ich vor uns gesagt, wir werden so ein bisschen auch in die Wirtschaft gehen. Der hat eben bei seinen Arbeitgebern nicht so viel Glück gehabt, scheinbar. Ist manchmal so. Wie gesagt, aber wenn ihr Lehman Brothers schon mal gehört habt, dass ihr wisst, in welchem Kontext, die kommt daher. Er ist dann Ende 1990 nach Budapest gezogen und hat bis zu seinem Tod praktisch gelebt. Inwiefern es da irgendwelche Zahlungen gab oder was, kann ich euch nicht sagen. Er hat sich jedenfalls immer mal wieder profiliert mit Schriften, die er verlegt hat, zum Beispiel eben im Zentrum der Spionage, was ich vorhin schon angesprochen habe, aus dem Jahr 1986. Oder er hat 2010 auch beim Christopher Links Verlag in Berlin ein Buch verlegt, das hieß Der Agent, mein Leben in drei Geheimdiensten. Also er hat dann praktisch noch, klar, wir haben den MFS, wir haben den BND und wir haben dann wahrscheinlich noch die CIA, nehme ich an. Und es ist dann auch 2013 ein Buch erschienen, Der Doppelagent, eine Autobiografie im Rotbuch Verlag. Allerdings hat es den gleichen Inhalt wie Der Agent, mein Leben in drei Geheimdiensten. Ja, manchmal muss man seine Sache eben noch ein paar Mal ein bisschen, sage ich mal, verbreiten. Ich lasse das mal so stehen. Wie gesagt, ich finde solche Doppelsachen immer also praktisch man verlegt ein Buch, verlegt es dann in einem anderen Verlag nochmal mit einem anderen Cover, um die Leute ein bisschen zu verwirren und nennt das noch ein bisschen um, finde ich immer nicht so pralle. Aber das nur am Rande. Es gibt auch ein bisschen filmische Umsetzung. Es gibt zum Beispiel bei YouTube, wenn ihr da gucken wollt, eine Dokumentation, die heißt Der Agent, ein Leben zwischen Stasi und BND. Oder es gibt auch vom WDR eine Verfilmung, die heißt Der Spion, der ich war. Das wird auch so ein Dokumentarfilm eher sein, nehme ich an. Und dann gibt es Der Rote Schakal. Der Rote Schakal, wie gesagt, Der Rote Schakal ist auch ein Spielfilm, der da in diesem Zusammenhang mit, sage ich mal, auf das Leben von Stiller basierend gemacht worden ist. Es gibt dann auch noch verschiedene andere Literatur, zum Beispiel von Thomas Raufeisen, Der Tag, an dem uns Vater erzählte, dass er ein DDR-Spion sei, eine deutsche Tragödie. Im Hertha Verlag ist das erschienen 2010. Dann eben das Buch von der Edna Stiller mit der Freundin Nicole Glocke, Verratene Kinder, zwei Lebensgeschichten aus dem geteilten Deutschland. Das ist im Christopher Links Verlag erschienen 2003. Oder zum Beispiel auch, was auch ein ganz spannendes Buch ist, von Ruth Hoffmann, Stasi-Kinder aufwachsen im Überwachungsstaat, erschienen im List Taschenbuch Verlag 2013. Also wenn ihr da ein bisschen weiterführende Literatur gerne haben wollt, könnt ihr euch da gerne informieren. Wie gesagt, die Nicole Glocke, Tochter eines von Stillers geführten Ostagenten, also damit ihr mal den Zusammenhang wisst. und die Tochter Edina haben dann 2006 ein gemeinsames Buch über die Folgen des Übertritts in die Bundesrepublik geschrieben, wo es eben auch darum geht, wie dann zum Beispiel die Ehefrau, die Tochter und der Sohn zum Beispiel von der Stasi eben bespitzelt und ausgespitzt worden sind. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber so aus der, sag ich mal, aus dem normalen Ablauf, wie das dann ablief, kann es durchaus sein, dass die zum Beispiel in irgendeine Stasi-Stelle bestellt worden sind zum Verhör oder vielleicht sogar teilweise verhaftet. Gut, die Kinder vielleicht nicht, die Kinder hat man vielleicht anderweitig in Obhut gegeben, aber die Ehefrau zum Beispiel wird man natürlich verhört haben durch die Stasi. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Ich finde das auch ganz schwierig, wenn man dann Familie da zurücklässt. Aber das konntest du eben, du konntest das eben nicht so wirklich ausbreiten. Wie gesagt, das ist einer der spektakulärsten Spionagefälle im Kalten Krieg. Im Übrigen gab es ja auch beim Bundesnachrichtendienst sogenannten Decknamen. Da lief er unter dem Decknamen Machete. Und eben auch diese ganzen Dokumente, die er mitgebracht hat aus der DDR damals, war natürlich für den BND ein gefundenes Fressen. Also ihr merkt schon, ein sehr spannender Fall, den ich euch jetzt einfach mal hier präsentiert habe, der jetzt mal ohne einen großen Mord auskommt. Aber damit ihr mal so ein bisschen den Untergrund dafür habt, warum dann zum Beispiel im Ministerium für Staatssicherheit einfach die Sicherheitsvorkehrungen hochgezogen worden sind und daraufhin dann praktisch zwei Männer, die für das Ministerium gearbeitet haben, eigentlich über die Klinge gegangen sind. Deswegen habe ich euch diesen Fall heute präsentiert, weil ich mir dachte, dann habt ihr den Untergrund, dass praktisch die Sicherheitskontrollen damals im Ministerium für Staatssicherheit nie wirklich hoch waren. Einfach, weil man sich gedacht hat, ja, die sind ja sowieso alle für uns. Und das hat der Stiller eben aufgebrochen. Dass ihr einfach mal so ein bisschen einen Einblick in den, in diesen Agentenaustausch habt. Wie gesagt, das ist jetzt kein kompletter Abriss. Da hätte ich euch noch die komplette Vertratung im MFS erklären müssen. Das habe ich jetzt weggelassen. Das führt einfach in dem Zusammenhang zu weit. Es ist einfach, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Eigentlich war man sich bis 1979 relativ sicher, wir haben keine großartigen Maulwürfe bei uns, was scheinbar stimmte aus Sicht des Bundesnachrichtendienstes. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, im Nachgang noch zwei eigentlich sehr angepasste DDR-Bürger, die ich euch jetzt in den nächsten zwei Wochen vorstelle, die wirklich durch diesen Fall, durch den stiller Übergang an den Bundesnachrichtendienst, da ins Fadenkreuz gekommen sind. Und ich werde ab und zu mal auf diesen Fall verweisen. Wie gesagt, ich habe in der Recherche festgestellt, es ist günstig, wenn ich euch den Fall vorher präsentiere. Und deswegen habe ich das heute gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, das ist mal nicht so der große Thrill heute gewesen, von wegen, ja, blutig und tralala. Aber das ist auch ein Thema, was für die DDR entscheidend ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, heute nehmen wir das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß trotzdem. Sage bis in zwei Wochen, lasst es euch gut gehen. Macht euch noch schöne Restpfingsten. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen am Sonntag um 20 Uhr. Bis dahin, tschüss.